Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Markus Köhnen. Markus Günther Köhnen. Zweitname. Wissen nicht allzu viele.
Das fängt jetzt schon gut an, was wir hier machen, weil Günther verrät immer schon das Alter ein bisschen, ne?
Mhm, korrekt.
Ja. Und das 100%. Das ist meine nächste Frage. Alter.
Jahrgang 70, im Mai, Zwilling.
Geburtsort?
Düsseldorf.
Beruf?
Ich bin Buchmacher. Autorencoach. Ja, genau. Aber hier mit so einem Hang zum Spielen, deswegen zum Wetten. Also nein, ich begleite Menschen dabei, im Regelfall Unternehmer, die ein Sachbuch schreiben wollen, dass sie das tun können.
Aber ist doch, ich finde den Begriff tatsächlich sehr, sehr gelungen, Buchmacher. Denn was ist denn auch ein Buch, ne? Wenn du in irgendeinen Verlag guckst, das hat doch auch was von Lotterie.
Das darfst natürlich deinem Kunden nicht sagen, weil der natürlich denkt, dass das alles total gut planbar und strategisch vorzubereiten ist, aber ja, du musst halt gucken, dass du einen guten Erwartungswert hinbaust. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich im Bereich Sportwert ein bisschen auskennst. Da redet man von Erwartungswert, positiv oder negativ. Und wenn ich es schaffe, für meinen Kunden einen positiven Erwartungswert hinzubekommen, dann war das gut. Und es bleibt ein Gamble am Ende, ja.
Natürlich gute Vorbereitung, das gehört alles dazu. Und ich glaube, man kann auch vieles machen. Das ist die Voraussetzung, dass es natürlich dann erfolgreich wird. Aber für mich so ein Beispiel, dieses Buch Damen mit Charme, hatte natürlich niemand auf einer Bestsellerliste gesehen vorher.
Ja, und wir sind schon mitten im Thema. Das hat niemand auf einer Bestsellerliste gesehen, weil A, spricht man darüber nicht. B, ich habe im Vorfeld häufig, also ich mag die Juliana, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, Enders unheimlich, weil die das wirklich sehr schlau gemacht hat. Unfassbar viel Gegenwind bekommen über den Titel. Wie kann man sich so einen bescheuerten Titel ausdenken? Das will doch keiner hören, das kann man doch so nicht sagen. Wir brauchen doch hier was Wissenschaftliches. Ja, scheiße. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Und
im wahrsten Sinne des Wortes,
korrekt.
In dem Fall.
Ja, genau.
Also ich find das spannend und das ist eigentlich das nicht selbstverständlich, muss man Dinge gut vorbereiten und gut machen, aber das sind so diese Dinge. Hast du denn noch Hobbys? Hast du denn Zeit dafür?
Ach, ja, habe ich. Ich würde sagen, dass ich Schlagzeugspielen dazu ein Stück weit zählen würde. Dann ist tatsächlich Lesen immer noch ein Hobby. Hört sich merkwürdig an, aber ist es immer noch. Ich habe das große Glück, hier auf Mallorca leben zu dürfen, in der Nähe von der Küste. Das heißt, Schwimmen ist schon noch so ein Stück dabei. Naja, und dann wird das mit der Zeit dann tatsächlich auch schon knapp. Ja.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Commitment, würde ich sagen. Be committed. Punkt.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Woran erkenne ich dich? Was macht dich aus?
Du kannst von mir sowohl in der Zusammenarbeit, aber auch in der ansonsten gemeinsamen Verbindung jederzeit Transparenz und Offenheit erwarten, weil ich das auch erwarte, weil mir das wichtig ist. Ich glaube, das charakterisieren oder würden Leute über mich sagen, dann, dass in der Regel, wenn ich das sage, dass ich weiß, in welche Richtung es geht, oder also sowohl beruflich als auch privat. Ich höre häufiger, da kann ich mich endlich fallen lassen. Und wenn ich das nicht bewusst sage, auf was möchte ich hinaus? Ich glaube, ich will sagen, naja, das mit dem Commitment, du kannst dich auf mich verlassen. Und wenn du das nicht kannst, dann schüre ich auch keine Erwartungen, dann sage ich auch, du, bin ich raus, mache ich nicht.
Ich finde es ziemlich spannend, weil ich das triggert mich so an, weil ich auch so ein bisschen so ticke, weil ich finde diese große Ehrlichkeit, die du manchmal brauchst, das ist immer leicht gesagt. Es bewahrheitet sich dann, wenn irgendwas schief geht.
Ja, hundertprozentig. Der Grund, warum ich das so wichtig finde, ist zum einen, weil ansonsten Verbindung zwischen Menschen, egal ob privat oder im Business, gar nicht möglich ist, weil du immer so ein Restrisiko im Kopf hast und im Herzen hast und dann hältst du was zurück. Und wir sind beide im Bereich Buch und Sichtbarkeit und sich zeigen unterwegs. Und wenn du was zurückhältst, wird es immer nur maximal, wenn es gut läuft, suboptimal. Also wenn man sich nicht zeigt, weil man Vertrauensressentiments hat, wird es kein gutes Buch. Und das ist im Privat genauso. Und das andere Ding ist, ich finde es unfassbar anstrengend, wenn man sich ständig merken muss, was man wem erzählt hat. Irgendwann wird es einem auf die Füße fallen und es hat ja einen Grund, hier Lügen haben kurze Beine und so weiter. Das stimmt schon irgendwie. Am Ende fällt dir das immer wieder auf die Füße.
Also, gibt's gar nichts mehr dazu zu sagen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Köhn. Markus Köhn ist Buchmacher. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz.
Erzähl mir mal was über Düsseldorf. Hast du da gar nichts zu bieten?
Es ist meine Heimat. Inzwischen nicht mehr das Zuhause. Ich habe da, ich glaube, 24, 25 Jahre gelebt. Vielleicht kommt da meine Affinität zu Wasser her, der Rhein. Ich bin gebrandmarkt als Fortuna, mit so einem Fortuna-Fan-Logo im Herzen. Man lernt Demut, wenn man diesen Verein liebt. Der ein oder andere, ich rede von Fußball, der sich dafür interessiert wird, wissen, was ich meine. Ich bin aufgewachsen mit so einer Köln-Beziehung, Hassliebe. Und das erwähne ich deswegen, weil ich spannend finde, dass es das am Ende gar nicht gibt. Und ich glaube, dass das in vielen, vielen, vielen Konstellationen so ist, dass man sich einbildet, dass man irgendwie Ressentiments gegen irgendwas ganz Bestimmtes hat. Und wenn man dann mal genauer hinguckt, Kölner und Düsseldorfer sind sehr, sehr ähnlich. Die tun sich nicht viel. Und ich glaube, dass wenn man nicht vorher so ein Schild dahinstellt oder so ein Etikett hat mit so einem oder so eine Armbinde, wo drauf steht Köln-Düsseldorf oder irgendwie sowas, die meisten Leute würden gar nicht merken, wo man herkommt. So. Du hast mich nach Düsseldorf gefragt, dann die Kasematten da. Also ich mag die Altstadt, klar, jeder Düsseldorfer mag das, zumindest wenn es nicht Freitag, Samstag oder Sonntag ist und die ganzen Touristen da sind. Ich empfinde Düsseldorf als ehrlich. Ich mag das Rheinland und gleichzeitig mag ich es nicht, wie das im Rheinland zwischen Oktober und April ist, nämlich dunkel und nass und all sowas.
Also fast in Deutschland, ne? Kann man ja fast sagen. Ne?
Das ist nicht. Hast du das jetzt so gesagt? Ja. Ja,
das ist, witzigerweise, also ich kann das ja nachvollziehen, weil wir haben ja hier auch diese am Rhein, diese beiden Städte, die gegenüberliegen und es gibt so eine Fasnachts-Hassliebe, sage ich mal. Da werden halt Scherze gemacht über jeweils die andere Rheinseite. Im alltäglichen Empfinden kann ich das auch nicht sehen. Also ich habe mit Menschen auf beiden Seiten ganz normal zu tun und ganz normalen Umgang und sehe tatsächlich auch eher, auf dem einen steht Wiesbaden, auf dem anderen Mainz, aber irgendwie sind es alles Menschen.
Gibt es da auch eine falsche Seite? In Düsseldorf sagt man Schelsig.
Epsch-Epsch-Seit, sagt man.
Ah,
bei uns.
Okay.
Ja,
okay.
Also gibt es. Ist es tatsächlich, ich glaube, es ist sehr parallel. Ich glaube, Köln-Düsseldorf kultiviert es etwas mehr. Ich glaube, da spielt es auch im Karneval, glaube ich, spielt es auch eine Rolle.
Definitiv,
Aber im Alltag, glaube ich, ist es ähnlich. Eher nicht, ja. Sonst gäbe es bei uns nicht drei Brücken, oder?
Ja, stimmt. Ja.
Also so gesehen. Das heißt aber, Düsseldorf war Zentrum der Kindheit und Jugend?
Absolut, ja.
Okay.
100%.
Und das ist so eine Standardfrage, die muss ich jeder meiner Gäste gefallen lassen. Warst du ein guter Schüler?
Nein, ich war kein guter Schüler. Ich habe Abi gemacht irgendwann, nachdem ich sitzen geblieben bin, in der 10 oder sowas mit 3,5. Meine Art der schulischen Leistung fasst wahrscheinlich am besten zusammen, dass ich entweder 1 und 2 hatte oder 5 und 6. Könnte damit zusammenhängen, dass ich tendenziell eher faul war. Ich war ein fauler Schüler.
Ich würde jetzt sagen, wenn ich das höre, du hast was gegen Mittelmaß.
Das habe ich in der Tat. Und ich glaube, das ist jetzt aber eher Metaebene. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland speziell sehr, sehr stringent auf Mittelmaß zugearbeitet wird. Also ganz egal, wo du bist, immer ist Mittelmaß der Maßstab. Also du sollst bitte nicht nach oben und schon auch gar nicht nach unten rausfallen. Und schade finde ich halt, dass man auch das Leistung in irgendeiner Form, dass das Besondere in irgendeiner Form, dass das Außergewöhnliche in irgendeiner Form, das muss weg. Das ist anstrengend. Da muss man sich auch mit beschäftigen. Das ist irgendwie ätzend. Und so gerne ich das jetzt sagen würde, ich war trotzdem ein Scheißschüler. Also ich war da, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich hätte da jetzt irgendwelche besonderen Sachen gemacht oder sowas. Das war bei mir immer sehr, sehr sympathieabhängig. Um es ganz auf den Punkt zu bringen, auf meinem Zeugnis stand mehrfach, Markus hat Probleme, sich mit Autoritäten abzufinden. Das hat mit der Person des Lehrers ein Stück weit auch zu tun gehabt.
Finde ich spannend. Das war bei mir ähnlich. Aber in der 10. Klasse, es hat dann relativ spät angefangen eigentlich. Ne? Das ist ja normalerweise da, wo es schon besser wird wieder. Ne?
Ja, vielleicht war ich von der Pubertät her ein bisschen später, keine Ahnung. Also ist ja der Opa erzählt von früher. Nee, ich war kein guter Schüler. Und das ist in der Tat etwas, was ich sehr schade finde im Nachhinein, weil ich mir dadurch eine Menge Sachen verbaut habe. Und damit meine ich jetzt nicht ja ausbildungsmäßig oder sowas, sondern ich habe mir Interessen verbaut. Also ja, ich weiß ungefähr, wo Köln und Düsseldorf und so liegt in der Geografie. Wenn du mich aber ansonsten über Erdkunde fragst, keinen blassen Dunst, ich weiß nichts. Wenn du mich über Chemie fragst, ich weiß nichts. Aber Mathe-Leistung. Und dann sind wir wieder bei dieser komischen Divergenz zwischen Interesse und nicht hingehen. Und ich meine nicht hingehen. Also ich hatte mit meinem Physiklehrer, ich erinnere mich noch, ein Agreement, dass ich eine 5- kriege darf, wenn ich mehr kommen brauchte. Weil der Typ scheiße war, aber so richtig. Aber es ist eine andere Baustelle.
Ich glaube, da sind wir Brüder im Geiste, weil das ist mein schulisches Erleben, war ein Lehrer mitreißend oder ich habe eine ganz tolle Geschichtslehrerin 2 Jahre gehabt, war ich in Geschichte gut, gab es einen Wechsel, war ich wieder schlecht. Also das heißt, es hat schon was mit den Persönlichkeiten zu tun. Konnten
Ja.
Sie Kinder mitnehmen, konnten Sie Jugendliche mitnehmen und ich glaube, das ist wirklich das A und O. Und dann später, und das vermute ich jetzt bei dir auch, in dem Moment, wo ich aus meiner Motivation Dinge lerne, geht's ganz leicht.
Ja. Neugier ist etwas, was mich antreibt. Denn Wissbegier, etwas wissen zu wollen, etwas beherrschen zu wollen, also es ist auch schon ein Stück weit symptomatisch für mich. Ein großer Hang ist nicht weit so vom Reim zu Zwang zum Thema Kontrolle. Ich mag gerne Kontrolle haben. Ich bin nicht so gut in Situationen, wo ich Kontrolle abgeben muss. Stichwort Flugangst zum Beispiel. Das ist sehr, sehr nah beieinander. Und da, wo ich autonom das tun kann, was ich möchte, da fällt es mir tatsächlich leicht zu lernen, da fällt es mir leicht, mich einzulassen, da fällt es mir leicht, mich reinzubegeben und dann da auch das zu tun, was ich glaube, was eine sinnvolle Sache ist. Ja.
Ich habe aber gehört, es ist gut ausgegangen, Abitur. Das heißt, was ist dann, was ist nach der Schule gekommen? Ja,
Ja, gut ausgegangen. Ja, doch, es ist gut ausgegangen.
fragt dich heute noch jemand nach dem Durchschnitt?
Ach, interessiert doch keine Sau. Nein, natürlich nicht. Ich habe dann ein bisschen Jura studiert, hab meine Jurastudium mit LKW-Fahren tatsächlich finanziert. Also jetzt hier so ein Stück gut für die Deutsche Bahn. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. In jedem Fall habe ich dann immer noch meine jetzige Frau kennengelernt. Und irgendwann ist dann das zweite Kind geboren, beziehungsweise es hat sich angesagt. Und dann denkst du dir, oh, bis jetzt das erste Mal Geld kommt im Jurastudium und Referent, also die Leute, die da unterwegs sind, werden es kennen. Es dauert jetzt noch ewig. Ist das wirklich das Richtige für mich? Und wenn man mal wirklich langweilige Feten haben möchte, dann gehst du mal zu so einer Semesterfete in den 80ern bzw. 90ern im Jurabereich. Das, ja, long story short, ich habe mich dann entschieden, Werbekaufmann zu lernen. Bin dann in der Lehre als Auszubildender quasi aus meiner Ausbildung rausgekauft worden, weil ich war ja nicht mehr schulpflichtig in der Zeit. Das heißt, ich wurde eingesetzt direkt in der Beratung und dann war einer der Kunden, der gesagt hat, hey, Köhn, hast du nicht Bock bei uns als Vertriebsmitarbeiter zu arbeiten und in der Beratung? Klar, wenn du, was waren das, 600 Mark oder sowas damals verdienst und dann kriegst du ein Angebot über 2.500 und du hast 2 Kinder, denkst du nicht lange drüber nach. Bin also aus meiner Ausbildung rausgekauft worden in ein Internetunternehmen. Die Leute 2001, vielleicht ändert sich der ein oder andere, da musste man nur Internet rufen. Dann kamen die Leute mit Geld und haben gesagt, hier, willst du nicht irgendwie was machen? Also Private Placement. Naja, ich kürze es ein bisschen ab. 2001 ist das ganze Ding uns dann um die Ohren geflogen. Also nicht nur uns, sondern allen, ja. Und
Ich glaube,
ich war
viele erinnern
damals,
sich gut.
ja, verdammt gut. Naja, ich bin auf jeden Fall damals in Erkelenz, das ist nicht weit weg von Düsseldorf, da wo ich ich habe in Mönchengladbach gelebt dann zu der Zeit und in Erkelenz gearbeitet. Da gab es die Energieversorger, die habe ich betreut damals im Internet und die haben gesagt, Köln, hast du nicht Lust, uns weiter zu betreuen in deinem Bereich? Und nun ja, hier schließt sich schon ein Stück weit der Kreis. Ich wollte immer schon selbstständig sein. Ich wollte immer schon mein eigener Herr sein. Die haben mir einen 24-Monats-Vertrag gegeben. Und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber jeder, der sich heute selbstständig macht, genau wie ich damals, wenn ein Stromversorger kommt und sagt, hier hast du 24 Monate so ein Basisauskommen, das ist für den Start in die Selbstständigkeit natürlich toll. Ja, und dann habe ich das 2001 gemacht und seitdem spiele ich Agentur.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Köhnen. Markus Köhn ist mein Gesprächspartner. Er hilft heute Menschen beim Buchschreiben, Buchmachen. Er hat uns schon so ein bisschen Einblick in seinen Werdegang gegeben und war im Vertrieb tätig und auch in anderen Positionen. Er ist mein Gesprächspartner.
Das war jetzt so zwei, dreimal in der Geschichte, dass Menschen auf dich aufmerksam geworden sind. Das heißt, du bist eher nach außen gerichtet. Also das heißt, du kannst das.
Ah, danke dir. Ja, ich bin außerordentlich introvertiert. Aber ich kann das, ja. Und für eine gewisse Zeit macht mir das auch Spaß. Solange ich 1 zu N unterwegs bin, kann ich das und mir macht es Spaß. Sobald es zu viele Leute um mich rum sind, raubt es mir Energie.
Ich bin fasziniert gerade, weil das ist etwas, wenn mich Leute immer fragen, oh, du springst da auf einer Bühne rum und so weiter und so fort. Ich hab die gleiche Situation. Ich bin eher ein introvertierter Mensch. Ich brauche sehr viel Zeit für mich alleine. Ich arbeite auch am liebsten alleine, ohne Störung. Mache gerne auch Telefon aus, sehr zum Leidwesen von Menschen, die mich erreichen wollen, weil ich brauche das einfach, dass ich brauche diesen geschützten, geschlossenen Raum. Ich kann aber tatsächlich sagen, heute mache ich die Tür auf und stehe auch vor 600 Leuten und es macht mir ja, nichts aus, stimmt nicht, aber ich kann das.
Ja. Ganz interessante Parallele. Ich habe einige Kunden verloren, weil ich denen gesagt habe, du kannst gerne anrufen, aber ich gehe nicht ran. Ja, aber wann gehst du denn ran? Ich gehe nie ran, weil ich habe den Telefon tagsüber nicht an. Du kannst mir gerne eine WhatsApp schreiben, wenn du möchtest. Dann melde ich asynchron, wenn ich Zeit habe und dann das mache. Und viele Kunden möchten das nicht. Die möchten dann halt jederzeit, dass irgendwer anrufbar ist und mich kostet es unfassbar viel Energie, wenn ich das tun würde und deswegen lasse ich das. Dann, ja.
Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für diese Arbeitsweise. Das heißt, wenn ich konzentriert an etwas arbeite und das kannst du auf ganz viele Dinge übertragen, sei es, dass ich irgendwie hier am Rechner irgendwas schneide, sei es, dass jemand einen Text schreibt. Jede Unterbrechung führt dazu, dass das deutlich länger dauert und fehleranfälliger wird.
Ja, zumal ich bin dabei, lass uns gemeinsam werben. Also wenn jetzt auch noch jemand von euch da draußen einen Buchtipp haben möchte, Cal Newport, Deep Work, der beschreibt es auch wissenschaftlich auf einer sehr, sehr guten, sehr, sehr spannenden Art und Weise. Es gibt aber noch einen weiteren Fakt. Ich wette, dass sich mindestens 60% der unfassbar wichtigen Telefonate jeden Tag erledigen, in dem einfach gar nichts passiert. Weil ich habe das so oft erlebt, dass irgendjemand dringend was wissen wollte per WhatsApp. Und ich bekomme eine Stunde später die Nachricht, vergiss es, ist schon wieder, ich habe selbst gemacht. Und das ist ein Thema, ich habe selbst gemacht, das kann man im Fokus tun. Ja, bin sehr bei dir.
Mir fällt gerade eine ganz schöne Kolumne von jemandem hier aus Mainz ein. Die Geschichte heißt, frag doch die Schaufensterpuppe. Und gemeint ist, man geht in das Büro, fragt jemanden etwas, hält ihn von der Arbeit ab und in dem Moment, wo die Frage formuliert ist, gibt man sich selbst die Antwort und geht raus.
Ja.
Und das ist Alltag.
Absolut, absolut. Lass es mich für dich googeln, ja.
Ja, und deswegen manchmal einfach für sich die Frage im leeren Raum stellen. Die Antwort kommt wahrscheinlich ähnlich und man lässt jemand anderen in seiner Konzentration.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Köhn. Markus Köhn ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Buchmacher habe ich da am Anfang gehört. Wie wird man denn ein Buchmacher?
Ui, wie wird man das? Das hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun, ein Stück weit. Ich will es nicht zu sehr ausweiten, nicht weil das nicht transparent gesagt werden darf. Also ich habe Probleme mit Angst- und Panikstörungen schon mein ganzes Leben, sehr, sehr lange. Das erwähne ich deswegen, weil ich 2007, als ich die Agentur ein bisschen größer gemacht habe, mich entschlossen habe, es hat auch mit introvertiert zu tun, zu sagen, okay, ich werde sozial verträglich alles abbauen. Ich werde alleine weitermachen, weil ich das für mich brauche, weil ich diesen Druck nicht mehr möchte. Und weil ich anders arbeiten möchte. Ich möchte ortsunabhängig arbeiten, hat ja dann auch zu der Idee geführt, nicht mehr in Deutschland zu sein, wobei das mit Deutschland an der Stelle noch nicht viel zu tun hatte. Ich möchte autonom sein, ich möchte meine Zeit so einteilen, wie ich es für richtig halte. Ich möchte im Fokus arbeiten und all das hat dazu geführt, dass ich kleiner geworden bin und tada, Tim Ferriss gelesen habe, die 4-Stunden-Woche. Der eine oder andere wird es kennen, kennst du es?
Ja, ich kenne es natürlich.
Natürlich. So. Der Tim, und ich sage Tim, weil ich ihn ja duzen darf, er hört ja nichts, ich kenne ihn natürlich nicht, aber ich fand das Buch einfach unfassbar stark. Wirklich ein Einschnitt in meinem Leben. Er macht das ja mit Nahrungsergänzungsmittel. Das fand ich nicht so stark. Also habe ich mir überlegt, Markus, was kannst du machen? Und da habe ich mir überlegt, okay, ich könnte Bücher schreiben. 2006, 2007 war noch nichts mit dem ganzen Self-Publishing-Kram und so weiter. Das hat gerade erst angefangen. Damals gab es schon BOD, allen Leuten, die im Verlagsumfeld ein bisschen sich auskennen. Könnt ihr aber auch googeln, gibt es ja heute noch. Und ich habe mein erstes Buch geschrieben, Die lustigsten Fußballsprüche der Welt. Das, wie ihr merkt, Pulitzerpreis verdächtig, also auch vom Inhalt her. Populärliteratur, also jetzt hier so, ihr 5 spielt 4 gegen 3. So Sachen oder Hauptsache Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also die, die sich im Fußball auskennen, werden es kennen. Und dann ist erstmal 3 Monate lang gar nichts passiert. Und dann kam ich meinen ersten Scheck, 23,70 Euro oder sowas. Das fand ich richtig cool. Also das hat mich wirklich gefreut. Da habe ich gedacht, okay, das müsste funktionieren. Du machst einmal was und partizipierst daran. Und zwar für immer. So, mein zweites Buch waren Pokertells, also wie man sich im Pokern verhält. Total spannend. Hätte heute wahrscheinlich John Navarro mit seinem FBI-Wissen, wäre stolz auf mich gewesen. Hat dazu geführt, dass ich über die Jahre, während ich die Agentur alleine weitergemacht habe, über 400 Bücher teilweise auf Amazon hatte. Nicht mehr, wie es heute ist. Ich habe die auch nicht alle selbst geschrieben. Ich bin gut in Prozessen. Kommt mir heute sehr zugute. Das heißt, ich habe Texte eingesetzt, ich habe die eingekauft, ich habe denen die Information gegeben, ich habe denen die Idee gegeben, ich habe denen den Inhaltsverzeichnis gegeben und habe gesagt, schreibt bitte Folgendes.
So. Aber 400 ist eine Hausnummer, ne?
Das ist eine Hausnummer, ja. Hat mir am Ende auch ermöglicht, dass ich das tun konnte, was ich so machen wollte, mich auf ortsunabhängig ein bisschen spezialisieren. Und wenn du das machst, dann fängst du an zu lernen, wie muss ein Klappentext sein, wie sollte er besser nicht sein, wie funktioniert ein Cover, wie funktioniert es nicht, wie macht man das, wie macht man es besser nicht in all der Zeit. Und nein, es hat weder für ein Boot gereicht und ich muss auch weiterhin arbeiten und ich will auch weiterhin arbeiten. Davon wirst du nicht die Geißens. Also du kannst halt gut, ganz gut auskommen. So, und ich habe meine Agentur weitergeführt und ein großer Kunde, dessen Geschäftsführer zu einem Freund geworden ist, wusste, dass ich das tue. Und jetzt kommt der Twist, wie ich zum Buchmacher geworden bin. Irgendwann, 2012 oder 2013 war das, glaube ich, sagte er, hey Markus, du machst doch das mit den Büchern. Ihr seht jetzt nicht, wenn ihr es hört, wie ich Anführungszeichen in die Luft mache. Ich habe hier jemanden, der möchte ein Buch schreiben. Kannst du dem helfen? So, jetzt kommt eine weitere Wesensart von mir, nämlich, dass ich, weiß nicht, vielleicht kennst du den Begriff Scanner-Persönlichkeit. Sehr neugierig. Zu dem Zeitpunkt hatte ich geschätzte 2417 Projekte. 2418 hört sich aber viel geiler an. Da habe ich gesagt, klar, kann ich machen. So, Scanner-Persönlichkeit, positiv, weiß viel, kann viel machen, sehr neugierig, Multitalent. Negativ, fängt alles an, macht nichts zu Ende. Kann man sich halt auf die eine oder andere Seite betrachten. In jedem Fall habe ich diesen Menschen geholfen mit seinem Buch. Ich habe damals irgendwas gemacht, von Prozess noch keine Rede. Aber es hat offensichtlich funktioniert. Er hat mit seinem Buch Erfolg gehabt. Und ich habe mir gedacht, hey Markus, du hast ein Projekt, was ein definiertes Ende hat. Das heißt, du kannst aufhören damit. Du kannst deine unfassbare Neugier befriedigen, indem jedes neue Buchprojekt ja neues Wissen bringt. Du bist in der Lage, aufgrund von strukturellen, also ich habe da Talent, mit Strukturen und Prozessen zu bauen. Ich kann mit jedem weiteren Buch, mit jedem Kunden das besser machen, besser und besser machen. Naja, long story short, ich habe gesagt, Markus, ab jetzt bist du Buchcoach. Damals gab es das Wort noch nicht. Ich mache jetzt Bücher ab jetzt. Ja, dann habe ich gesagt, okay, 2013, ich konzentriere mich darauf, ab jetzt mache ich das mit den Büchern. Und zwar richtig. So bin ich Buchmacher geworden.
Das heißt, um das so einzuordnen, das heißt, du hilfst Menschen auf dem Weg zu ihrem Buch?
Ja, das ist vermutlich die Beschreibung, die draußen am besten verfängt und auch gut erklärt, was ich mache. Am Ende hole ich Leute bei einem Wunsch ab, ich möchte mich sichtbar machen und frage nach, ob das über ein Buch möglich wäre. Und wenn die Antwort ja ist, dann führe ich sie zum sich zeigen. Das ist das, was ich eigentlich tue.
Ja, ich habe jemanden im Freundeskreis, der hat so einen schönen Spruch, wen möchtest du buchen, der das Buch gelesen hat oder der es geschrieben hat?
Ja, ja. Das sind so Marketing-Themen, die dann draußen rumkommen. Natürlich, klar, also meine Kundschaft rekrutiert sich im Regelfall aus Unternehmern, Beratern, Selbstständigen, die schon ein gutes Standing haben. Und jetzt, nein, ich sage das nicht das mit dem Level, die sagen, hey, jetzt ist der Moment, wo ich mich traue, mein Wissen noch mal einer größeren Bühne zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, und das gilt ja tatsächlich für alle Bereiche, ne? Das heißt, ich kenne Menschen, die sind in der Finanzbranche, die haben ein eigenes Buch, aber auch im Gesundheitswesen, also wenn ich ein bisschen überlege, das gilt letztendlich für jeden Bereich.
Oh ja, und das ist so wunderschön. Ihr seht nicht, wie ich innerlich lache und hier so Jubelsprünge mache, weil das ja genau das ist. Ich kann meine Neugier befriedigen. Und im Übrigen gibt es viele, die sagen, ja, er wird es nicht mehr Sinn ergeben, wenn du dich auf einen Bereich spezialisierst, also nur Finanzen oder sowas. Nein, weil ich arbeite prozessual. Ich muss nicht wissen, um was es in dem Buch geht. Ich muss auch nichts aus dem Thema wissen. Ich muss wissen, was möchte der Mensch, der zu mir kommt, tun. Und dementsprechend habe ich Bücher gemacht zum Thema asoziale Gewalt, das Herz als Funktionsorgan. Ich war im Bereich Diät unterwegs. Ich bin im Bereich Transaktionsanalyse unterwegs. Ich bin im Bereich Charisma unterwegs. Also überall. Also es gibt nichts, was ich... Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht so gerne mache, da wo es in den separierenden Bereich geht, wo es um Hass und sowas geht. Und ich habe deswegen nach Worten gesucht, weil das ist wichtig. Ich bin ein Fan von Provokation. Ich bin auch ein Fan von Haltung und Stellung beziehen. Irgendwo ist so eine Schwelle zwischen Stellung beziehen und dem Punkt dahinter.
Also bin ich komplett bei dir. Es gibt immer für alles Grenzen. Aber ich habe auch zum Beispiel, jetzt reden wir hier und ich habe auch manchmal Gäste, die polarisieren. Ich habe damit kein Problem. Das ist in Ordnung. Es gibt halt irgendwo eine Grenze, wo du anfängst zu verletzen und wo es zu heftig wird. Aber polarisieren an sich, dass du mal so reinkiekst auch vielleicht in eine andere Meinung, habe ich kein Problem mit.
Ja. Es ist auch wichtig für ein Buch, wenn alle Zielgruppe sind und keinem wehgetan werden soll, dann kannst du das Buch am besten direkt in die Presse schicken, weil das ist auf jeden Fall Mist.
Du hattest am Anfang, das fand ich sehr spannend, mal etwas gesagt, da hatte ich tatsächlich so einen kleinen Shitstorm. Ich habe mich mal hier an einer Stelle mit jemandem über die Leistungsgesellschaft unterhalten und wir beide waren der Meinung, dass das in Ordnung ist, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind und dass wir das viel mehr vorantreiben sollen, weil daraus entstehen natürlich tolle Sachen und die großen Innovationen sind immer entstanden von Menschen, die mehr machen.
Ja, die auch mehr haben wollen. Also ich glaube, ich persönlich, das ist sehr, sehr persönlich die Meinung und die habe ich, die können alle für vollkommen sinnlos halten und falsch. Ich glaube, dass im Menschen das Spielen, das Gewinnen angelegt ist. Ich glaube, dass Menschen wachsen wollen. Ich glaube, dass Menschen auch führen und etwas schaffen wollen. Und das bedarf halt immer der Grenzerfahrung mit anderen Menschen, die das Gleiche wollen. Und du kannst aus meiner Sicht nur dann Energie erzeugen, wenn du auch ein Stück weit Reibung erzeugst. Und das hat halt mit Leistung zu tun. Und deswegen funktioniert in meiner Wahrnehmung und in meiner Welt auch solche Utopien wie Sozialismus. Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht, weil das nicht in Menschen angelegt ist. Und von daher glaube ich, dass speziell in Deutschland, und ich gucke nur noch von sehr extern auf Deutschland, und wenn du mit Expats und Menschen fragst, die Deutschland nicht mehr innerhalb von Deutschland erleben, sondern mit der Brille obendrauf, sehr, sehr strange, was da teilweise so wahrgenommen wird von uns Deutschland. Und ich rede von uns, weil meine Kinder sind noch in Deutschland, ich habe die Infrastruktur genossen und mir liegt das am Herzen. Will sagen, so ein bisschen Leistung wäre vielleicht ganz cool.
Also jetzt sind wir so einen kleinen Abzweig, aber lass uns ruhig noch einen Moment da drin bleiben, weil ich bin auch, ich liebe dieses, das darf man ja auch schon fast nicht mehr sagen, aber ich liebe unser Land und ich bin in einem Land in den 80er, 90er Jahre groß geworden, das halt anders getickt hat, als wir heute zum Teil ticken, zum Teil überreguliert und bei manchen Dingen frage ich mich, warum machen wir das? Warum ist eine Bahn zu spät? Das kann doch nicht das Ziel sein.
Ja, weil halt von allen möglichen Leuten alle möglichen Befindlichkeiten sind. Und wenn der Bahnfahrer gerade mit seiner Frau Stress hat und die ein Menstruationsproblem hat, dann wird ja schon das Thema Menstruation, darf man wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen, weil das politisch nicht korrekt ist. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass da keinem wehgetan wird. Und wenn dem gesagt wird, bleib bitte pünktlich, auch nur dann, wenn das funktioniert und die Kinder auch in einem sozialverträglichen Umfeld unterwegs sind und tausend andere Sachen, die in allen anderen Ländern keine Sau interessiert. Weil die sagt, pass mal auf, du bist Bahnfahrer, sei pünktlich, nimm deine scheiß Bahn und fahr dann dahin, wenn du da sein sollst und nicht irgendwann oder irgendwie. Und jetzt sind wir, weiß nicht,
mittendrin.
Genau. Wir sind mittendrin, genau.
Wir sind da mittendrin. Aber ich finde, man muss irgendwann auch anfangen, es zu artikulieren. Ich glaube, wir brauchen eine ganz große Kehrtwende, weil ich glaube, wir können deutlich mehr als das, was wir gerade an Performance in allen Bereichen liefern.
Ich lebe hier in einem Dorf mit 600 Einwohnern mit Glasfaser. Wenn du hier eine Baustelle hast, dann dauert die 2 Tage. Und Also ich meine wirklich mit Sachen aufreißen, weil da sind die Leute um 6 Uhr morgens da und die gehen abends um 20 Uhr nach Hause. Ja, 14 Stunden, wir brauchen halt eine 4-Tage-Woche und all sowas und wir sind in Spanien, alles schick. Aber ich glaube, dass uns das sehr furchtbar um die Ohren fliegen wird. Noch 2, 3 Jahre und dann werden es auch der Letzte gemerkt haben. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil aus dem Land der Dichter und Denker und
es ist aber nicht weg. Ich glaube, das ist schon noch da. Ich bin da jetzt hier strotzender Optimist. Ich glaube, dass wir kriegen die Kurve auch wieder, aber manchmal muss es vielleicht auch wehtun.
Ja. Lass mich anders formulieren. Ich habe in meinem Netzwerk, lass mich nicht übertreiben, mindestens ein Drittel der Leute denkt sehr, sehr explizit über Wegzugsbesteuerung und wann das denn, wie das dann alles funktionieren könnte nach. Und in meiner Wahrnehmung sind das die Leute, die eigentlich dringend gebraucht werden in Deutschland.
Ja, das ist definitiv, kann ich bestätigen. Auch hier in Gesprächen habe ich immer wieder Menschen, die einfach sagen, boah, wenn das jetzt noch kommt, dann überlege ich mir das. Also
und ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Genau, und das ist, und aber wie gesagt, auf der anderen Seite, jetzt haben wir hier ein bisschen mal artikuliert und dabei belassen wir es auch.
Sehr gerne.
Aber ich denke, man darf das auch mal sagen und sollte es auch sagen, dass vielleicht einfach auch so ein Umschwung passieren kann. Aber jetzt mag ich über Bücher reden. Du hast gerade so eine Aufzählung gemacht von, und das sind alles so Themen, die mir natürlich hier in meinen Gesprächen auch immer wieder begegnen, Transaktionsanalyse. Und wahrscheinlich tauchst du da noch viel heftiger ein. Ich habe dann immer so gefährliches Halbwissen. Also du kannst mit mir wahrscheinlich über alle Themen reden, aber es ist dann immer dieses Resultat aus irgendwie 60, 70 Minuten Gespräch, was ich mit Menschen führe, was dann halt natürlich nicht immer in die Tiefe geht, aber eigentlich mehr ist, als wenn man keine Berührung mit dem Thema hat. Aber wahrscheinlich kann ich mit dir jetzt über Transaktionsanalyse sprechen.
Könntest du sicherlich, und zwar deswegen, weil bei allen den Themen, damit ich helfen kann, muss ich sehr weit vorne anfangen. Also was ich tue ist, und jetzt sind wir sehr weit weg von diesem romantischen, ich setze mich in Norwegen in eine Hütte an Lagerfeuer, an Kaminfeuer mit einer Flasche Rotwein und schreibe mein Buch. Hört sich super an, passiert aber nie. Bücher passieren, indem man am Anfang überlegt, was will ich denn erreichen? Und ich gehe mal kurz weg von der Transaktionsanalyse, weil ich glaube, ich ein Beispiel habe, das ich A nennen darf und was B plastischer ist. Und zwar sind wir hier beim technischen Vertrieb. Ich habe mit jemandem geschrieben, der im Bereich technischen Vertrieb unterwegs ist. Das heißt, wir sind bei Leuten, die Maschinen verkaufen. Du hast eben gesagt, tendenziell introvertiert. So, und jetzt, damit das mal plastisch wird, warum das so weit vorne wichtig ist und warum ich das wissen muss, ist, du kannst schreiben, also das Ziel war Leads, also Möglichkeiten für dieses Coaching. Also der ist Vertriebscoach. Der möchte gerne mehr Vertriebscoachings verkaufen. Valides Ziel. So. Und das ist das Ziel ganz vorne. Und jetzt passiert Folgendes. In der Frage, für wen schreibst du denn das Buch, gibt es zwei sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Einmal für den Vertriebsleiter, weil der zahlt am Ende den Scheck für das Vertriebstraining. So, wenn du das Buch für den Vertriebsleiter schreibst, dann bist du tendenziell, die Leute werden vielleicht ein bisschen was über Disk-Analyse, also über Persönlichkeitsmerkmale eher Führungskraft, roter Bereich, sehr, sehr zahlengetrieben, sehr, sehr ego-getrieben und natürlich dem Vorstand Report verantwortlich. Das heißt, der liest ein Buch darüber, wie kann man den Leuten am besten erklären, dass sie mehr Abschlüsse machen, dass sie viel mehr telefonieren müssen, dass die endlich mal aus dem Quark kommen, dass sie ihre Maschinen besser darstellen und Bock haben auf Vertrieb. So, er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich entschieden, für die Vertriebler zu schreiben. Im Regelfall aus der Produktentwicklung, weil denen Produkte und Technik Spaß macht. Irgendjemand hat die gezwungen, jetzt Vertriebler zu sein. Tendenziell introvertiert. Wenn du denen sagst, hey, wie wär's denn mal mit Cold Calling, irgendwelche Leute anrufen, kriegen die Schweißausbrüche. Wenn die reden in den Gesprächen von den unfassbar geilen Vorteilen dieser Maschine. Da ist ein Knopf und da ist ein Knopf und da ist ein Knopf. Und naja, aber das ist halt für den Vertrieb nur so mittelmäßig gut. Also fürs Ankommen ja, aber fürs Verkaufen halt nicht so gut. So, und warum ich das erzähle, ist, wenn ich das nicht in der Tiefe verstehe, dann kann ich dem nicht helfen. Dann kann ich nämlich sagen, hey, du musst dich entscheiden, für wen du schreibst. Weil wenn du für beide schreibst, kommt kein Buch raus. Und das heißt, ich muss wissen, wie ist denn der Leser, wie ist denn die Leserpersona? Nicht nur demografisch, der ist, keine Ahnung, 40 Jahre alt, kommt aus der Maschinen, ist Ingenieur vielleicht. Ich muss auch wissen, was ist eine emotionale Grundlage? Und da sind wir oft bei Scham, da sind wir bei Angst vor Abweisung, da sind wir bei, ich möchte gar nichts verkaufen, ich möchte eigentlich mit der Maschine unterwegs sein. Und bei Transaktionsanalyse wäre es mir jetzt schwerer gefallen, das darzustellen. Aber das ist, warum ich so tief darüber weiß. Und jetzt kommt das Spannende. Ich muss gar nicht darüber so viel wissen, Pharma und Setter und Closer, also die ganzen Vertriebsthemen. Ich muss verstehen, was ist die Grundlage von diesem Thema.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Köhn. Markus Köhn ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über das Buchmachen.
Jetzt machen wir es mal, vielleicht probieren wir es noch mal anders. Ich komme jetzt zu dir und sage, ich will ein Buch über Radio schreiben. Was würdest du mit mir machen? Welche Fragen würdest du mir stellen?
Die erste Aufgabe ist, bitte schreib mir eine Widmung für dein Buch. Ich möchte rausfinden, warum möchtest du über Radio schreiben? Und was ist denn Radio für dich überhaupt? Ist das eine Technik? Ist das Menschen dazu zu bewegen, wirklich zuzuhören? Ist Radio für dich, ich sende, ich habe ein Sendungsbewusstsein und da ist ein Publikum, das spielt für mich aber keine so eine große Rolle, weil ich möchte mich mitteilen. Ist Radio vielleicht aber auch die Möglichkeit, die Welt zu verbinden? Und allein aus den 6 Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, die ich in deiner Widmung sehen kann, möchte ich dann, da passiert was.
Ja klar, ich habe schon Kopfkino. Es ist tatsächlich, spielen wir es ein bisschen weiter. Also es ist natürlich, es ist Geschichten erzählen. Das ist die, aus meiner Sicht, die Hauptmotivation, wirklich irgendetwas auszugraben. Immer auch vielleicht die Hoffnung, etwas zu finden, was es vorher nicht gab. Obwohl, das wird immer unwahrscheinlicher, weil irgendwo ist tatsächlich jedes Thema schon mal behandelt worden. Ich mag gerne Menschen darstellen. Ich mag Menschen in ihrer Echtheit darstellen. Aber natürlich, und so viel Ehrlichkeit muss man auch sein, dieses Sendungsbewusstsein, das ist, glaube ich, bei allen Menschen, die in Medien unterwegs sind, genauso da. Das ist nicht immer das Ausschlaggebende, aber ich kenne fast niemanden. Wenn, würde ich sagen, lügt er.
Das glaube ich auch. Das ist total schön, Volker. Weil jetzt kommen wir, du hast ein Sendungsbewusstsein, du möchtest Geschichten erzählen. Jetzt gibt es die nächste Frage. Möchtest du die Geschichte erzählen, um im Bewusstsein der Menschen was zu ändern? Möchtest du die Geschichte erzählen, um Verbindung zwischen Menschen zu schaffen? Weil es gibt Menschen, die sitzen ums Lagerfeuer rum, um Geschichten zu hören. Was passiert da in deinem Bauch? Was passiert in deinem Herzen, in deinem Kopf, wenn du an Radio denkst? Wenn du an die Menschen denkst, die vor dem Radio sitzen? Was passiert da mit den Menschen?
Na, ich möchte schon das tatsächlich, das hört sich immer so merkwürdig an, aber das Leben verändern, finde ich schon, oder die Welt verändern, finde ich schon ein tolles Bild. Und das funktioniert natürlich nicht immer im Großen. Aber wir haben vorhin über auch Dinge gesprochen, wie wir vielleicht auf Deutschland schauen. Und ich finde, wenn du manchmal solche Sachen sagst und irgendjemand, also ich kriege manchmal 2-3 Mails nach so einer Sendung, die irgendwie ganz besonders sind, weil Menschen irgendetwas gehört haben, wo ich dachte, wow, da muss ich jetzt selbst nochmal reinhören, was wir da eigentlich erzählt haben. Da kommen ganz tolle Impulse und manchmal auch sogar, ich sag mal, sowas fast wie Brieffreundschaften zustande, wo man sich regelmäßig schreibt.
Ah, total schön. Dann wäre die nächste Frage, oder ist die nächste Frage, wir können es ja spielen, schreibst du wirklich über Radio oder ist das nur das Werkzeug, was dir gerade eingefallen ist, aber was schreibst du wirklich? Schreibst du über Geschichten? Schreibst du über Veränderung?
Ich rede halt oft, manchmal, wenn ich einen Vortrag oder sowas halte, ich rede mittlerweile oft von Audio tatsächlich bewusst schon, weil natürlich Radio ist ein tolles Medium, ich erreiche mit relativ wenig Aufwand viele Menschen und das auch mit diesem Kopfkino, das heißt, ja, ich kann eigentlich so sein, wie ich will, also ich muss da nicht montags oder sonntags da irgendwie rasiert sitzen, es ist einfach egal, wie ich aussehe, ja, das ist, und ja, ich finde, das hat schon einen strategischen Vorteil, ist natürlich bei einem Podcast das Gleiche, ja.
Du merkst gerade, oder wie angetriggert ich schon bin, weil der nächste Schritt auf dem Weg zu Buch ist dann, das Thema Thesen rauszufinden. Und wenn ich das richtig, was ich höre ist, Audio ermöglicht mir ein anonymes Senden. Audio kann die Welt verändern. Audio verbindet Menschen. So, und jetzt habe ich nur mal 3 Thesen in den Raum geworfen und die würden natürlich in der Zusammenarbeit noch deutlich ausgefeilter werden und man müsste halt schauen, okay, wie werden diese Kernthesen im Buch verarbeitet und so weiter. Aber allein diese 3 Dinge, die du jetzt gerade, lass mal bei Audio kann die Welt verändern. Da würde ich sagen, da ist auch mal Gewicht drin.
Ja, aber auch in den anderen Punkten durchaus. Also das ist ein Aspekt. Tatsächlich ist das Ausstrahlen, das ist ähnlich wie gedruckte Werke, ist eine Parallelität. Es geht ja auch darum, lese ich eine Internetseite, werde ich getrackt. Da gibt es immer Menschen, die sind dahinter und die wollen jetzt, wie lange gucke ich wohin? Und Spotify und Co. machen ganze Profile von dir als Nutzer. Das heißt, die wissen, hey, heute ist er depressiv, heute hat er wohl ein gutes Erlebnis gehabt, weil das hört sich ein bisschen anders an. Und ich weiß gar nicht, ob mit dem nicht irgendwas stimmt. Das machen große Plattformen. Wenn ich jetzt mein Radio, sei es Digitalradio oder mein UKW-Radio anmache oder die Zeitung aufschlage oder ein Buch, niemand sieht, was ich mache, was ich denke und niemand sieht, wo ich vielleicht länger hängen bleibe, als ich vielleicht für irgendeinen Algorithmus hängen bleiben dürfte.
Dann lässt sich ein Buch draus machen. Und okay. Dann lässt sich ein Buch draus machen, was Leute spannend finden. Und das ist ja der Punkt. Es gibt im Regelfall, möchtest du mit deinem Buch ja bei Menschen eine Transformation durchführen oder erreichen. Die eine Transformation ist, dass du Wissen teilst in irgendeiner Form, dass das nützt sich. Und die andere Transformation ist halt, dass die Menschen, die das lesen, irgendwas tun sollen. Entweder sollen die aufhören, ihre Kinder schlecht zu behandeln, die sollen mehr Radio hören oder sonst, oder vielleicht, keine Ahnung, sich bewegen oder, keine Ahnung, ihren Trizeps bilden, was weiß ich, keine Ahnung. So. Wichtig ist aber jetzt, dass ja auch bei dir etwas passiert. Nämlich, indem du deine ganzen Gedanken einmal sortierst und wenn ihr wollt, googelt mal was chemisch in eurem Hirn passiert, wenn ihr und biologisch, wenn ihr schreibt und lest. Aber besonders das Schreiben ist immer eine ganz andere Art von Reflexion von Biochemie im Kopf. Hat ja einen Grund, warum die Leute sagen, schreib jeden Tag Tagebuch. Da ist was ganz, ganz Spannendes unterwegs. Will aber nicht so tief rein. Du bist gekommen, indem du so schön beschrieben hast, was Radio für dich ist. Und ich mag es unheimlich, das zu begleiten, um das in Worte zu fassen, was da an Emotionen da ist. Und bei dir ist da eine unfassbar große Liebe zum Radio. Bei dir ist eine unfassbar große Liebe zum Menschen im Ohr begleiten, weil es ein Vertrauen voraussetzt. Das heißt, du bist wahrscheinlich ein Mensch, der leicht Vertrauen gewinnen kann, was nämlich fürs Radio notwendig. Und du bist jemand, der Menschen, glaube ich, gerne Bühne gibt. Und all das zusammen mit einer gewissen Sympathie für Veränderungen und Aufmerksamkeit machen in der Gesellschaft, da kann man schon mal ein Buch raushauen. Und ähnlich wie das Radio ist das Buch Totgesagt. Und wie heißt das? Totgesagte Leben länger.
Hier ist ja die Stadt Gutenbergs, um das mal jetzt hier so zu sagen. Und ich bringe an dieser Stelle immer ein ganz tolles Beispiel, wenn über Bücher geredet wird. Es ist der mir am längsten funktionierende Informationsspeicher, den ich kenne. Festplatte und wie sie alle heißen, müssen diesen Beweis noch antreten, dass sie in 500 Jahren noch da sind.
Es gibt aktuell, gerade bei jungen Menschen, das finde ich richtig, richtig schön, einen sehr großen Trend zurück zum Buch, zum haptischen Lesen, zum Zurückziehen, zum Digital Detox, wenn du es so möchtest, als Buzzword, indem man mal wieder sich zurückzieht, besinnt auf sich, auf das, was man in den Händen hat, ohne dass man ständig mit seinem Zeigefinger irgendwo hinscrollt und irgendeinen Dopaminstoß bekommt. Und das ist total schön, weil genau das funktioniert, was du gerade gesagt hast. Das Buch ist halt was anderes. Es ist halt, ja.
So, jetzt hast du mich ja hier angetriggert und jetzt weiß ich, ich hatte ein Thema für ein Buch, das weiß ich jetzt, ja. Das hast du mir jetzt hier so ein bisschen rüber gespielt. Wie wird es denn weitergehen? Jetzt bin ich ja bewusst auch im Radio mehr, weil, oder im Audiobereich, weil niemand sieht, wie ich schreibe. Mhm. Weil, wenn du meine Manuskripte manchmal sehen würdest, das kann nur ich nutzen.
Das verstehe ich gut. Hier sind wir jetzt bei Prozess und bei einem ganz langweiligen und unromantischen Marketing- und auch Schreibprozess. Ich hatte ja schon eben kurz angedeutet, bei mir funktioniert das mit Reverse Engineering. Das heißt, wir fangen ganz hinten an. Was ist dein Ziel? Der nächste Schritt ist, wenn du ein Ziel hast und definiert hast, wer kann dieses Ziel überhaupt erfüllen? Wenn du weißt, wer kann dieses Ziel erfüllen, ist der nächste Schritt, nicht lachen oder nicht wundert euch. Wie sieht das Cover aus? Wie ist der Marketingtext dazu? Weil das ist das Erste, womit die Menschen, die du eben definiert hast, nämlich als Zielgruppe, konfrontiert werden. Keine Sau wird dein Buch lesen, wenn das nicht funktioniert. So. Und wenn du das hast, ist der nächste Schritt zurück, okay, was Welche Kernthesen machen dein Buch aus? Was ist das Wichtige? Was ist die Grundlage? Was ist die Seele sozusagen deines Buches? Wenn du das hast, kannst du daraus nach und nach und nach ein Inhaltsverzeichnis bauen. So, und dann, zumindest bei mir, fängst du immer noch nicht an zu schreiben. Dann fängst du an, alles auszuspeichern. Voice, Audio, um es in deinen Worten zu sagen. Und erst dann entscheidest du dich, wer und was, und ich meine, aktuell, wir sind bei 2025, was schreibt dein Buch? Will sagen, wenn du all diese Schritte vorher hast, kann jeder ansatzweise talentierte Texter, Schrägstrich, jeder ansatzweise gut gepromptete, sehr gut gepromptete, muss man ja heute auch sagen, und dafür sollten wir uns auch nicht die Augen verschließen, dein Buch, dein Manuskript vorschreiben, und dann bedarf es deiner Verarbeitung und deiner Bearbeitung und deiner menschlichen Art und Weise, das Buch nochmal zu bearbeiten. Will sagen, wenn du da draußen jetzt bist und denkst, ich habe ein Thema für ein Buch und ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben, hier so Kind zeugen, Haus bauen, Buch schreiben, ist doch glaube ich so, ne? Fang bitte nicht mit dem Vorwort an, weil du schreibst das Vorwort und das erste Kapitel und das zweite und dann stellt sich eine riesengroße Frustration ein, weil du nicht weißt, was mache ich hier eigentlich, wo soll das hinführen und gerade wenn du das nicht als Beruf hast, dein ganzes Pulver in den ersten zwei Kapiteln verschossen ist. Alles, was dir angefallen ist, steht da drin. Und dann bist du bei Seite, keine Ahnung, 47, fragst dich,
und was kommt auf den anderen 150, ne?
Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Genau, ja, exakt, richtig.
Broschüre.
Ja, ich pumpe halt alles künstlich auf und dann kommen halt Bücher raus, die keiner haben will. Oder noch wahrscheinlicher, das Ding versammelt, irgendwo vergammelt das in deiner Schublade und du denkst, eigentlich wollte ich ja schon immer mal ein Buch schreiben.
Das heißt, wir gucken jetzt aber so in deinen Betriebsraum rein. Das heißt, nicht zwingend hat derjenige, der auf dem Buch steht, das Buch auch komplett selbst geschrieben, sondern es sind seine Gedanken.
Ja, rechtlich ist das, also urheberschutzrechtlich ist, wenn das ein Texter auf Basis deiner Schaffenskraft, und es ist ja alles ausgespeichert, es ist konzipiert, bist du trotzdem noch der Urheber. Das heißt, es ist ein Werkvertrag, um es auch mal juristisch zu sagen, du stehst mit deinem Namen schon korrekterweise auf dem Cover, weil du bist der Urheber, der gedankliche Urheber aller Texte.
Und definitiv wissen wir das ja aus der Praxis, es gäbe ja kein Buch von Politikern und Politikerinnen, wenn das nicht so wäre.
Ja, wobei hier das noch ein bisschen anders ist. Da hat nämlich das Recht im Regelfall der Ghostwriter. Natürlich, er tritt das vollumfänglich ab an den in Anführungszeichen Autor. Im Regelfall ist der Ghostwriter auch irgendwo im Impressum genannt, weil es muss nämlich so sein, es sei denn, man vergisst das unter Umständen. Wir sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Also der Ghostwriter nimmt ja seine, keine Ahnung, 50.000 Euro und fragt dich dann 3 Stunden irgendwas oder 10 Stunden, recherchiert dann noch 20 Stunden und schreibt dann mehr oder weniger geführt irgendwas und dann ist das Buch fertig oder halt auch nicht. Und dann gibst du als Politiker-Star noch deinen Senf dazu, falls noch ein bisschen, und dann kommt da auch ein handwerklich gutes Buch raus, also keine Frage. Wobei, wenn man sich so Sachen mal guckt, ich habe das Gefühl, dass man bei vielen schon merkt, ist da wirklich Seele und Herz hinter von dem, der auf dem Cover mit seinem Konterfei steht? Oder ist das mehr so ein, naja, ich brauche auch ein Buch-Thema? Also es gibt noch einen großen Unterschied zwischen Ghostwriter und dem, was du tust und dann vielleicht schreiben lässt. Also da sind noch ein paar Graustufen zwischen, in meiner Welt.
Wie lange dauert so ein Prozess?
6 Monate. Hat damit zu tun, dass ich prophezei meinen Leuten immer, hey, geh davon aus, in 2-3 Monaten wird es eine Zeit geben, wo du denkst, das war die dümmste Idee, die ich jemals hatte, ein Buch zu schreiben. Warum habe ich das gemacht? Weil es gibt was zu entscheiden, es gibt was auszusortieren. Stephen King hat gesagt, kill your darlings, in seinem wundervollen Buch vom Leben und vom Schreiben. Und das passiert. Du musst Dinge aussortieren, du musst dich zeigen, du musst auch entscheiden, was will ich von mir sagen in diesem Buch? Weil wenn du keine persönliche Note drin hast, hast du keine Geschichte und Menschen möchten Geschichten hören und lesen.
Bist du der Sachbuchtyp oder?
Ja. Okay. Ja. Memoiren und Biografien und Ratgebern sind für mich Sach- und Fachbücher, aber also mit mir kannst du einen Thriller schreiben, aber ich werde dir nicht helfen können. Ich kann dir nur sagen, würde ich gerne lesen oder nicht. Und ja, ich kann dir beim Marketing helfen, aber auch da nur so mittelmäßig. Also ich bin der Sachbuchtyp, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Köhn. Mit Markus Köhn kreiere ich hier gerade mein Buch und genau das ist sein Thema. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Ich finde das noch ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, wenn du so monatelang Arbeit in ein Projekt steckst, dann hast du natürlich ja schon den Wunsch, das zu verkaufen. Deswegen finde ich dieser Marketing-Aspekt und dass man vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Man kann natürlich nicht alles machen, das ist schon klar. Aber auch das hat eine Bedeutung, ne? Denn ich weiß nicht, 70.000 Bücher erscheinen, glaube ich, in Deutschland im Jahr. Das ist halt viel und da muss man sich schon was einfallen lassen, um überhaupt sein Fähnchen hochzuhalten.
Vollkommen korrekt. Und die größten Autoren dieses Landes werden wahrscheinlich zustimmen, wenn wir sagen, der Verlag ist dann nicht besonders hilfreich. Also am Ende wird es trotzdem bei dir hängen bleiben als Autor, um das zu vermarkten. Und deswegen ist unfassbar wichtig, dass du nicht anfängst, wenn du das Manuskript abgegeben hast, zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit Buchmarketing, sondern das muss am besten mit dem ersten Tag, wo du über dein Buch nachdenkst, anfangen, dass du eine Idee hast, wie kriegen das vermarktet. Weil in diesem Schreibprozess ist so unfassbar viel Content versteckt und so unfassbar viele Möglichkeiten auch fürs Marketing direkt damit anzufangen, dass es wirklich dass es fahrlässig wäre, das nicht sofort zu nutzen.
Naja, und wir haben ja heute den großen Vorteil, natürlich Medien gehören dazu, aber jeder, der einfach auch mit Medien zu tun hat, da gibt es halt so Redakteure, die halt irgendwie dann sagen, ne, ist jetzt gerade kein Thema. Aber wir leben ja heute, ich sag mal, mit Social Media hat viele Nachteile und manche Dinge verstehe ich auch nicht und möchte sie auch nicht verstehen. Und ich glaube, wir sollten auch die Zeit, die wir auf diesen Plattformen verbringen, sehr sinnvoll einteilen. Also ich mache das gerne auch mit Weckerfunktion, weil
Sehr gut.
man kann sehr viel Zeit verplempern, wenn man anfängt, auf einmal die Bildchen wegziehen zu lassen. Also ich glaube, das ist klug, wenn man sich also ich verteufel das nicht. Also wir sollten es nutzen, es ist da, aber wir sollten sehr klug mit unserer Zeit umgehen und auch bei dieser Geschichte. Aber wir haben alle die Möglichkeit, da sind wir wieder beim Senden. Jeder von uns hat die Möglichkeit zu senden und in einem halben Jahr kann ich für mein Thema schon, ich kann da schon ein paar Menschen mobilisieren.
Absolut, absolut. Und wir haben ganz am Anfang über introvertiertes und extrovertiertes Verhalten gesprochen. Und vielleicht mögen es nicht allzu viele zugeben, aber ein Ding ist ja, es wird Leute geben, die dein Buch nicht gut finden. Es wird Leute geben, die sagen, das ist schlecht, was du da gemacht hast. Und hier sind wir mitten in der Angst vor Auftritten. Hier sind wir mitten in der Angst, warum Leute früher in der Schule keine Vorträge halten wollten, nämlich diese Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung. Und die wirst du als Autor, genau wie als Radioschaffender, aushalten müssen.
Also ich habe dieses Medium von wirklich jetzt 4 Jahrzehnte fast. Also ich hatte die Zeiten, wo ja die Leute noch nicht mal anrufen konnten. Ich habe eine Zeit lang ein paar Wochen auch in der ehemaligen DDR gearbeitet, als dieser ganze Umbruch war. Da gab es noch nicht mal Telefon. Das heißt, du hast wirklich zu Hunderttausenden gesprochen und keiner konnte Widerworte geben. Heute müssen wir uns natürlich mit Plattformen auseinandersetzen, wo dann einfach mal, oh, was ihr da heute gemacht habt, das war aber nix und sowas. Ich habe damit gar kein Problem. Also man liest natürlich nicht gerne einen Verriss, aber auf der anderen Seite, wenn man versucht, das möglichst unemotional zu betrachten und den Kern der Kritik zu finden, dann kommt man manchmal an den Punkt, ja, da hat vielleicht sogar jemand recht gehabt, hätte er netter schreiben können.
Absolut. Es gibt immer mal wieder auf die Fresse in dem Zusammenhang. Wie du sagst, auf der einen Seite ist oft auch ein Stück weit Wahrheit dabei, was man nutzen kann als Feedback. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, auch da ist ein Körnchen Wahrheit dran. Hater muss man sich verdienen. Weil auf jede schlechte Beurteilung kommen 7 gute, die halt nichts sagen. Und das ist von der Zahl her schon gar nicht so falsch.
Und jetzt sind wir auch wieder, jetzt haben wir viele Binsenweisheiten hier zum Schluss unseres Gespräches. Dieses Everybody's Darling funktioniert natürlich auch nicht. Nirgends funktioniert das.
Ja.
Das muss man einfach so sagen, weil wenn alle etwas gut finden, dann überlege ich schon, ist es wirklich gut?
Ja, dann ist es halt nett, ne?
Ja,
Und
genau. Und jeder weiß, wie es weitergeht.
genau.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Köhn. Heute hier im Gespräch Markus Köhn, er ist Buchmacher.
Jetzt habe ich hier die Idee mit meinem Buch. Also ich schreibe jetzt ein Buch über Radio und Audio und das heißt, ich gucke einfach, wo ich dich finde und rufe dich an oder was ist. Nein, ich kann dich ja nicht anrufen, weil du bist ja nicht
Ja, du kannst mich
erreichbar.
anrufen, aber ich
Das
gehe halt nicht ran, ne?
heißt, genau. Das heißt, der Weg ist, ich schreibe dich irgendwie an und präsentiere dir meine Idee oder meine ersten Gedanken. Dann kriege ich von dir ein Feedback, schreib mal, ja, deine Widmung. So wird es wahrscheinlich losgehen und dann startet man irgendwann den Prozess und wahrscheinlich entscheidest du auch, ob du das machen willst oder nicht.
Ja, so funktioniert's. Wenn da draußen jetzt wirklich jemand ist, der sich mit dem Gedanken trägt, gerne. Also Markus mit K minus Köhnen, Coenen, aber das wird ja wahrscheinlich irgendwo stehen. Und klar, meine zweitliebste Beschäftigung ist Rechnung schreiben. Können wir gerne machen. Wenn du es aber testen magst, nimm doch mal ein Blatt Papier, setz dich in Ruhe hin, meinetwegen da mit diesem wunderschönen Glas Wein oder meinetwegen auch ein Bier, und dann schreib die Widmung doch mal auf. Also ich meine jetzt nicht dich, Volker, sondern du lieber Zuhörer, du liebe Zuhörerin, die das jetzt
Ich hatte jetzt schon den
damit
Wein
trägt.
fast gedanklich eingegossen.
So, und dann überleg mal, wem widmest du diesem Buch oder was? Und dann schreib mal los. Und wenn du das dein Füllfederhattel, dein Stift oder dein was auch immer hingelegt hast und dich bewegt, was da drin steht, dann lass uns miteinander reden. Wenn da aber steht, ich muss dringend mehr Versicherung verkaufen, damit ich endlich mein Boot kaufen kann, dann lass es bitte, weil dann fehlt dir was Wichtiges, dann geh zu den Baulix und mach da irgendein Funnel-Training. Was ich damit sagen möchte ist, ein Buch ist wirklich Leidenschaft und Seele. Und ich weiß, dass ich mir jetzt vielleicht das eine oder andere an Leads weggebe, aber wenn du das nicht hast, dann wird dich das nicht über 6 Monate Arbeit tragen. Genau wie viele halt sagen, ich fange heute an mit Podcast, dann machen sie 2 Podcast-Episoden und dann war es das, weil der Grit halt fehlt, weil man nicht durchhalten möchte, weil es halt doch nicht so weit trägt. Das heißt, die Einladung besteht, schreib eine Widmung und dann
Es
guck, ob sie
trägt
dich.
nicht so schnell. Das ist genau der
Ja,
Punkt. Es
ja.
gibt gewisse Dinge, wo wir nicht auf die Überholspur kommen, sondern wir müssen
Ja.
uns anstellen und es bedarf einer gewissen Fleißarbeit. Sind wir wieder beim Thema, was wir heute auch schon so
Ja,
angeschnitten
korrekt.
haben. Aber ich find das sehr spannend und die deutsche Sprache ist so eine tolle Sprache.
Ja.
Wenn ich das Wort Leidenschaft nehme und ich ziehe das dann auch gerne auseinander und dann verdrehen wir es mal ein bisschen, es schafft Leiden. Und
Moment.
ich habe gelernt, bei allen Prozessen, die gut sind nachher, hast du auch eine Periode gehabt, wo du sagst, das war schon eine schwere Zeit, ja, aber ich möchte sie nicht missen, weil ich bin an einen Punkt gekommen, der mich heute glücklich macht. Schafft Leiden.
Achso, ihr seht nicht, wie ich nicke und sage, ja, da gibt es nichts weiter zu sagen. Genau. Und wenn dich das jetzt enttäuscht, dann bist du der Täuschung aufgesessen, dass das eine gute Idee ist mit dem Buch, wenn dich das jetzt enttäuscht, was ich gesagt habe. Ja.
Genau, und da gibt es so, das ist wie, und dann bringe ich noch mein Lieblingsbeispiel und dann enden wir auch damit, das ist der Zufall. Der gehört nämlich in diesem Spiel auch rein. Das heißt, wenn ich mit Leidenschaft und mit viel Energie in ein Thema gehe, dann fallen mir Sachen zu. Und das ist nicht etwas, was tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einfach zufällig passiert, sondern wenn ich mich auf den Weg ernsthaft begehe, fallen mir Sachen zu.
Korrekt. Wer schreibt,
Ja,
der
das.
bleibt. Ich glaube, jetzt haben wir alle durch, oder?
Jetzt mal, ja, aber es ist, ich finde, das gibt es in vielen Sprachen, aber in der deutschen ist es besonders stark. Vollmacht kann ich jetzt noch bringen. Ist auch, sollten wir
Ja.
uns immer überlegen, wenn wir das unterschreiben, weil es ist Vollmacht, ja. Das ist, und deswegen ist es eine tolle Sprache und wir sollten sie hochhalten und gucken, dass viel in ihr kommuniziert wird und sie nicht verwässert wird, weil es eine tolle Sprache ist.
Du hast vollkommen recht. Und das mit dem, wer schreibt, der bleibt, das hatte noch einen Grund. Ich erinnere mich an einen meiner Kunden, der sein Unternehmen verkauft hat. Also Geld war nicht sein Thema. Und wir haben über Zielgruppe gesprochen. Und die Zielgruppe, und wir sind bei Geschichten, und eigentlich schließt sich der Kreis jetzt hier, und mir fällt dann auch gleich nichts Schlaues mehr ein. Die Zielgruppe war seine Tochter. Es war die einzigste Zielgruppe, die einzigste Zielperson. Er wollte nämlich in dem Buch erklären, warum Papa 20 Jahre nicht da war. Und da passiert mit, wer schreibt, der bleibt, nochmal was ganz Spezielles. Und mit Geschichten erzählen und mit Widmung und mit Seele und mit sich zeigen. Ja.
Wenn es auf Geld nicht ankommt, ist es eine gute Zielgruppe. Also bin ich komplett fein mit dann auch. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil wir machen hier eine Aufzeichnung via Videokonferenz und ich gucke die ganze Zeit auf ein Notenblatt.
Ja. Ich gehe mal kurz zur Seite, das ist ein Notenblatt. Ich gucke mal kurz, was es ist. Warte. Ah, genau. Seven Nation Army, White Stripes.
Okay.
Und die Geschichte dazu ist, ich liebe Musik. Ich weiß nicht, wenn du in den 80ern aufgewachsen bist, dann also ich will nicht zu weit aushören, aber dann hast du ja hier The Cure und Depeche Mode, also das ganze, das ganze Last eines ganzen Jahrzehnts auf deinen Schultern, wenn du so 16 bist. Und wahr ist auch, dass ich wirklich jede Katze kaputt singe. Was ich damit sagen möchte, ist, ich kann nicht singen, also so gar nicht. Aber ich liebe Musik und das ist mein Schlagzeug, das du da hinten im Hintergrund siehst. Und das gibt mir die Möglichkeit, das ist ein E-Drum, gleichzeitig in Spotify. Aha, die gucken dann, was ich da so höre. Aber es ist okay für mich in dem Moment, mitzuspielen. Das heißt, ich habe einen Schlagzeuglehrer, der mir die Stücke, die ich gerne spiele, die ich liebe, so aufbereitet, dass auch ich mit meinem sehr begrenzten Skill im Schlagzeug mitspielen kann. Und ja, das ist das Notenblatt.
Ich möchte übrigens nicht missverstanden werden. Ich bin hier kein Technikfeind. Viele, viele Plattformen sind in Ordnung. Wir müssen nur wissen, was wir tun.
Sehr richtig, korrekt.
Ja. Ja. Also ich alle Dinge, die hilfreich sind, und ich muss abwägen, was ist für mich der Vorteil und was ist der Nachteil. Und es gibt dann tatsächlich, und das ist meine Empfehlung, es gibt Stimmungslagen, wo ich vielleicht sage, leg doch mal lieber die CD auf.
Ja.
Ja, also ich gebe deinen Namen ein in eine gängige Suchmaschine, Köhn mit C, und dann finde ich den Weg, genau, zu dir.
Markus mit K und Köhn mit COE, genau, richtig, ja. Und dann solltest du im Grunde. Es gibt noch einen Vorstandsvorsitzenden der SÜWAG, aber den habe ich inzwischen, glaube ich, aus der ersten Seite komplett vorgedrängt. Also da dürfte eigentlich mein Name kommen, ja.
Gut, der wird auch nicht so schnell reagieren, glaube ich.
Vermutlich nicht.
Ja, wahrscheinlich gar nicht. Das waren spannende Einblicke, und das ist das, was ich hier eigentlich an diesen Gesprächen liebe, dass da immer Dinge passieren, die man vorher gar nicht so festlegen kann. Jetzt habe ich hier gedanklich schon eine Widmung geschrieben heute.
Wem widmest du denn dein Buch?
Na, das mag ich jetzt an dieser Stelle, das behalte ich jetzt mal für mich. Aber
ist es eine Person?
Ja.
Okay, das ist eine sehr gute Voraussetzung. Danke dir für das Teilen. Und ihr da draußen könnt jetzt, ihr habt ja einen Volker wahrscheinlich schon häufiger gehört, mal überlegen, wer es sein könnte. Vielleicht hat er in den letzten Interviews irgendwas in der Richtung verlauten lassen.
Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass die Menschen das alle so genau hören, was ich hier jede Woche treibe. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich jetzt, ich habe das ja mal hier professorisch übernommen und feiere hier bald 15 Jahre.
Nein, du bist nicht erstaunt. Ihr da draußen werdet erstaunt, was für ein unfassbar großes Vertrauensverhältnis besteht, wenn dich Leute über, wow, eine Stunde ins Ohr lassen. Weil das ist mal vom Medium her so ganz was anderes. Also wenn ich dir eine Stunde zuhöre, ich höre deine Phonetik, ich höre, wie du sprichst, ich höre deinen Satzbau, ich merke, bilde ich mir ein, oder die Menschen da draußen merken, wie du mit Menschen sprichst, wie du Menschen fragst, was deine eigene Stimmlage dabei ist und was deine eigene Gemütslage ist. Das sind so krasse Verbindungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da draußen viele Leute gibt, die mehr über dich wissen, als du glaubst.
Definitiv, weil ich hier viele Dinge erzähle. Und ich das auch bewusst mache, weil ich auch den Anspruch habe, wenn ich mit Menschen spreche, die hier das Vertrauen haben, dass sie in die Sendung kommen und öffentlich sprechen, weil auch das ist, wenn du so, weißt du, wir haben jetzt hier so eine Zweierbeziehung, aber tatsächlich hören uns ein paar 10.000 Menschen zu. Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Und es gibt auch Menschen, die kommen dann halt auch aufgeregt in die Situation, obwohl das auf den ersten Eindruck ja gar nicht notwendig ist, weil wir unterhalten uns ja nur zu zweit.
Ja, es bleibt ja unter uns.
Ja, so. Genau, nein, also das ist definitiv nicht der Fall. Das heißt, auch Kleinigkeiten, wie gesagt, gehen manchmal raus, und dessen muss man sich bewusst sein. Und ja, aber ich finde, wir sollten echt bleiben.
Das ist das, was bleiben wird. Also wenn jetzt die ganze ChatGPT 37 draußen ist, was bleiben wird, ist Authentizität und Verbindung.
Und vielleicht Unplanbarkeit. Naja, in einem Gespräch passieren unplanbare Dinge. In
der Interaktion das von Menschen.
So meine ich das.
Ja. Definitiv. Ich war gerade schon bei Chaos-Theorie und
auch nein, das nicht. Nein. Ich meine, im Dialog von Menschen passieren immer. Eine letzte Anekdote. Ich hatte hier mal das ging eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Ich glaube, es war irgendein Wirtschaftsverband, eine junge Frau. Und dann fällt so ein Nebensatz, dass diese junge Frau alte Weine sammelt und einen Weinkeller voller irgendwie Schätze hat, das ist 50 Jahre alt, 100 Jahre alt, also völlig abgedriftet, das Gespräch. Und das ist das, was ich liebe, was passiert, wenn du Menschen zuhörst und irgendetwas im Nebensatz fällt und auf einmal verändert es irgendwie für, sag ich mal, 15 Minuten das komplette Gespräch.
Darf ich einen Aufruf starten? Wenn da draußen jemand ist, der Weinfachmann ist und ein Buch darüber schreiben möchte, wie man lernt, Weine zu verstehen, oder ich wollte das immer schon machen. Also ich glaube, ich mag Weine, ich habe aber so null Ahnung und ich frage mich immer, wie funktioniert das mit den Weinen? Also wenn da draußen einer ist, der über den Wein, der soll sich bitte mal melden, kriegt von mir eine Sonderbehandlung, wo du gerade Wein gesagt hast. Unfassbar spannendes Thema.
So, das ist eine Flaschenpost, die du jetzt gesendet hast, die natürlich hier 1a aufgehoben ist. Du weißt.
Ach ja, stimmt, ist Weingebiet.
Weißt natürlich, Rheinhessen, wir sind das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet Deutschlands. Ich glaube fast, und Rheinhessen ist, da sind, glaube ich, auch die Rheinhessen auch sehr stolz drauf, wirklich ganz vorne bei den Spitzenweinen dabei. So ganz, ganz heimlich über die letzten Jahrzehnte sich nach vorne geschafft aus einer fast katastrophalen Situation mit vielen Skandalen, siehst du heute rheinhessische Weine. Also da bin ich jetzt optimistisch. Das könnte funktionieren.
Und ihr habt mich kennengelernt jetzt ein bisschen vielleicht, ich meine das ernst. Also das ist wirklich vielleicht ein Winzer, der da, also keine Ahnung was. Es ist jetzt rausgesendet ins Universum, Katy Byron-mäßig, und mal gucken, was passiert. Was da so der Zufall machen lässt.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
Danke dir.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.